So, bevor ich starte, würde ich gerne noch beten. Herr, wir kommen vor dich und wir wollen in dein Wort schauen. Und unser Anliegen ist es, dass du groß wirst, dass du dich jetzt verherrlichst. Amen. Heute haben wir ein besonderes Thema, denn wir schließen heute das Johannesevangelium ab. Wir waren da eine ganze Weile dran, mehrere Jahre. Ich war beim Einstieg ins Johannesevangelium noch nicht mal Jugendleiter, aber heute darf ich es abschließen. Und das trifft sich gut, irgendwie ein passender Abschluss. Mein Thema heißt die alles entscheidende Frage. Die alles entscheidende Frage. Und es gibt in unserem Leben Fragen und dementsprechend Antworten, von denen viel abhängt. Und auch Fragen und Antworten, von denen eben nicht viel abhängt. Ob ich morgens Nutella nehme oder nicht, das hat keinen Einfluss auf mein Leben. Keinen großen. Aber vor einigen Jahren stand ich zum Beispiel hier vorne, da war ich ein bisschen schicker angezogen als heute und mir gegenüber stand meine Verlobte und dann hat mich unser Pastor gefragt, ob ich mit dieser Frau in den Bund der Ehe gehen will. Und von der Antwort hängt viel ab. Denn es hat Auswirkungen auf den Rest meines Lebens. Das muss mir klar sein. Und heute geht es um eine Frage und eine Antwort darauf, die noch viel größere Auswirkungen hat. Aber um den Text und die Personen des Textes ein bisschen besser zu verstehen und uns in ihre Lage zu versetzen, wie es ihnen geht, will ich am Anfang eine kleine Geschichte erzählen. Und ich glaube, der ein oder andere wird sich zumindest teilweise darin gut erkennen. Stell dir mal vor, es ist Freitagnachmittags, schöner Sommernachmittag, die Sonne scheint und ihr habt Schule aus, aber es wird noch besser, dein Nebensitzer oder deine Nebensitzerin macht eine kleine Party heute Abend. Es wird richtig gut. Die Eltern sind nicht da, die ganze Klasse ist eingeladen, noch ein paar aus der Paraklasse und du hast richtig Bock. Und so läufst du nach Hause, deine Mutter ist im Garten, schneidet da ihre Blumen. Und du läufst in den Garten rein und sagst, hey, ich muss gleich wieder los. Heute Abend gibt es eine richtig coole Party. Und wir treffen uns schon ein bisschen früher zum alles vorbereiten. Und deine Mutter sagt, halt mal, das kannst du schön vergessen. Heute Abend kommt Oma zu Besuch. Die war lange nicht da und die will auch mal ihre Enkel sehen. Und sowieso, du bist die ganze Woche mit deinen Klassenkameraden zusammen. Da kannst du ja wohl das Wochenende mit deiner Familie verbringen, oder? Und sind wir ehrlich, wir machen uns nichts vor, jeder von uns weiß doch, wie es läuft, oder? Der eine versteht den anderen nicht und hin und her und nach der Diskussion gehst du frustriert in dein Zimmer. Was soll der Schrott, Mann? Kannst daheim bleiben. Toll. Hast du dir anders vorgestellt. Und so nimmst du dein Handy, weil du musst deinen Freunden absagen, gehst in WhatsApp und tippst rein. Die Alte kotzt mich so an, hey, sorry, ich bin nicht dabei, jetzt kann ich das Wochenende mit meiner Familie verbringen. Toll, habe ich gar keinen Bock drauf. Senden, tschüss. Aber in dem Moment denkst du, halt mal. Und du greifst zu deinem Handy und öffnest WhatsApp und siehst, Mist, Mann, die Nachricht ging an deine Ma. Der letzte Chatverlauf war offen und so willst du die Nachricht löschen, aber du siehst, wie die Häkchen blau werden und du rennst zum Fenster und schaust in den Garten und siehst, wie deine Mutter das Handy in der Hand hat und liest. Und sie schaut zu dir und du merkst, hier ist gerade was Wertvolles kaputt gegangen zwischen uns. Und so bleibst du in deinem Zimmer, so lang wie es halt geht. Aber irgendwann brauchst du was zu essen und schleichst dich in die Küche und da sitzt deine Ma am Küchentisch. Alles ist ruhig und nach außen hin eigentlich alles ganz normal. Aber innerlich weißt du, wir müssen reden. Hier ist was kaputt und wir müssen es klären. Und ich denke, wenn wir uns da reinversetzen, dann können wir vielleicht ein bisschen besser verstehen, wie es zumindest einer der Hauptperson unseres Textes, wie gerade geht, und zwar Petrus. Wir haben gesehen, Jesus ist wieder da. Das ist gewaltig. Jesus lebt, er ist wieder aufgetaucht. Sie dachten, ihr Meister, ihre Hoffnung wäre tot. Sie waren verzweifelt. Dann ist er ihnen erschienen, allerdings eher nur so kurz. Also sie wussten, er ist wieder da, aber sie wussten nicht richtig, was sie machen sollten. Und wir haben es letztes Mal in Michis Thema gesehen, so gehen sie halt wieder fischen. Sie kehren in ihr altes Leben zurück und dann taucht Jesus am Ufer auf. Und als sie es erkennen, ist Petrus der Erste, der ins Wasser springt und mit aller Kraft dahin schwimmt, weil Jesus ist wieder da. Und doch war die Freude getrübt, weil er weiß, in den letzten Stunden von Jesus seinem Leben hat er ihn verraten. Hat er ihn verflucht, hat er sich von ihm abgesagt und hat gesagt, mit dem habe ich nichts zu tun. Ich kenne diesen Mann gar nicht. Und so kommt er dorthin und weiß, er freut sich, dass Jesus wieder lebt und doch merkt er, wir müssen reden. Hier ist was kaputt. Und er muss sich die Fragen gestellt haben, kann ich überhaupt noch Jesus sein Freund sein? Und kann Jesus mich überhaupt noch als sein Jünger gebrauchen, nach dem, was ich da gemacht habe? Und Jesus, der all die Herzen kennt, der begegnet seinem Jünger hier auf eine ganz besondere Art und Weise. Und das wollen wir uns heute anschauen. Und dazu lese ich den Text aus Johannes 21, ab Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus. Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Und er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortet ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er es gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Nach dem Fischzug, den wir uns letzte Woche angeguckt hatten, essen sie zusammen Frühstück und nachdem sie gegessen haben, das sehen wir dann im folgenden Text auch noch, machen sie einen Spaziergang oder sie gehen zusammen. Und während sie da am See entlang laufen, geht Jesus neben Petrus und es kommt zu diesem Gespräch mit der Frage, hast du mich lieb? Einige von hier sind schon in der Berufswelt oder andere befinden sich gerade auf dem Weg dahin, aber ich glaube, jeder weiß, wie sowas abläuft, wenn man in die Berufswelt einsteigt. Das beginnt mit einer Bewerbung. Und in so einer Bewerbung oder auch in einem Vorstellungsgespräch läuft es immer gleich ab. Und zwar versucht man, eine Frage der Firma zu beantworten. Und zwar lautet die Frage, warum sollten wir sie eigentlich nehmen? Und das versuchen wir zu beantworten, indem wir einen tollen Lebenslauf dahinschreiben, lückenlos, sauber, dann einen möglichst hochwertigen Schulabschluss mit natürlich möglichst guten Noten, die wir da reinmachen. Dann haben wir vielleicht noch ein paar Praktika, dann packen wir da den Nachweis rein. Vielleicht hast du noch ein paar Schulungen, dann kannst du noch ein Zertifikat da anheften. Und im Anschluss schreibst du dann in einem Text, wie wundervoll diese Firma ist und wie unendlich groß deine Motivation ist, da mit voller Kraft alles rein zu investieren und dann am Ende perfektes Foto obendrauf, um ihm zu zeigen, ich bin der Beste, nehmt mich, ich bin bereit, alles zu tun. Guckt euch das an, was ich euch zu bieten habe. Und wenn wir ehrlich sind, dann geht es uns doch überall so, oder? Wir strengen uns im Sportverein an, um dazuzugehören. Wir geben unser Bestes, um es ins Team zu schaffen. Egal, wo es hingeht, wir müssen etwas vorweisen, um irgendwo dazuzugehören. Das ist ganz normal. Wie viel Zeit stecken wir in unser Aussehen, in unsere Optik, um irgendwo Beachtung zu finden, um vielleicht beim anderen Geschlecht anzukommen, zu zeigen, schau her, das bin ich, sieht gut aus, oder? Wie viel Zeit und Energie stecken wir da rein, um irgendwo dazuzugehören? Es kostet uns was. Und dieses Denken sitzt in uns so tief, dass wir es gerne auch auf unser Christenleben und auf unsere Beziehung zu Gott übertragen Und genauso war es auch bei Petrus. Petrus war derjenige, der gesagt hat, wenn dich alle verleugnen, ich werde dich nie verleugnen. Der sagt, falls du dich fragst, warum ich zu dir gehöre, weil ich immer zu dir halten werde. Und er geht auch weiter und sagt dann, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nicht verleugnen. Das hat Petrus gesagt. Er sagt, ich bin bereit, alles für dich zu geben, Jesus. Also, ich bin der Richtige für dich. Ich bin bereit zu sterben. Mein Leben gebe ich dir. Und als Jesus verhaftet wurde, da war es Petrus, der sein Schwert zieht und in die Bresche springt und um sich schlägt und zeigt, Jesus, Mann, auf mich kannst du dich verlassen. Schau her, das bin ich. Und doch haben wir im Laufe der Themenreihe gesehen, wie es geendet hat. Und als es darauf ankam, hat er Jesus öffentlich verleugnet und unter Fluchen sich abgesagt und gesagt, mit dem Mann habe ich nichts zu tun, den kenne ich nicht. Tut mir, ich weiß nicht, wer das ist. Mit Jesus habe ich nichts am Hut. Und keine Ahnung, wie es dir geht, aber in gewisser Weise kenne ich die Gedanken. Und in gewisser Weise handle ich genauso, wie Petrus es auch tut. Dass man sich vielleicht denkt, ich würde mich ja taufen lassen, aber da ist noch diese eine Sache. Aber wenn ich die in den Griff gekriegt habe, dann bin ich bereit. Und ich würde Jesus ja nachfolgen, aber noch bin ich zu schlecht. Ich werde mich noch ein bisschen verbessern. Ich werde ein besserer Mensch und dann komme ich zu dir, Jesus. Ich würde in der Gemeinde ja auch einen Dienst machen, aber ich kenne mich in der Bibel noch nicht so gut aus. Da fehlt noch ein bisschen was. Ich muss noch ein bisschen was leisten und noch ein bisschen an mir arbeiten, aber dann setze ich mich ein. Dann bin ich da. Bei mir war es so, wie ich es vorher gesagt habe, bei mir war es so vor der Taufe. Eine ganz lange Zeit, dass ich gesagt habe, ich will mich ja schon taufen lassen, aber noch nicht. Ich muss noch so ein paar Sachen an mir ändern. Ich muss Jesus noch zeigen, dass er sich da jetzt nicht so ein Vollversager in die Gemeinde geholt hat. Ich muss ihm zeigen, hey, das war eine gute Entscheidung. Ich kann Mitglied deiner Gemeinde sein. Und so habe ich lange versucht, mich zu beweisen und es selbst in den Griff zu kriegen. Und mir ging es wie Petrus, dass ich immer und immer wieder gescheitert bin. Und es wäre grausam, wenn hier ein Schlussstrich wäre und Jesus dann gesagt hätte, es tut mir leid, Stefan, du hattest jetzt echt eine Weile Zeit, aber da kommt nichts. Du hast versagt. Du hast nichts, was du mir mitbringen könntest, dass ich sagen könnte, du kannst mein Jünger sein. Du bringst nichts mit, dass Gott sagen würde, komm zu mir, du hast es dir verdient, du bringst nichts mit, du bist ein völliger Versager. Und jetzt habe ich dir schon so viel Zeit gelassen, aber was kommt da raus? Und wenn du vielleicht denkst, pff, ist jetzt aber schon schlimm, dass so ein geistlicher Versager da vorne auf der Kanzel steht, dann muss ich für dich sagen, es kommt für dich aber noch schlimmer. Denn die Bibel sagt uns in Römer 3, ab Vers 9, ich habe den Beweis erbracht, dass alle schuldig sind. Die Juden ebenso wie alle anderen Menschen und dass alle unter der Herrschaft der Sünde stehen, genau wie es in der Schrift heißt, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Keiner ist klug, keiner fragt nach Gott, alle sind vom richtigen Weg abgewichen, keinen einzigen kann Gott gebrauchen, keiner handelt, wie es gut wäre, auch nicht ein einziger. Die Bibel sagt, keiner kann vor Gott treten und sagen, schau her, das biete ich dir. Ich glaube, ich habe es mir verdient, zu dir zu gehören. Und auch Petrus hat es erkannt und gemerkt, ich kann nichts tun, um Jesus sein Jünger zu sein. Ich habe es mir nicht verdient, auch wenn ich es am Anfang vielleicht dachte. Aber genau jetzt kommt das Wunderbare. Jesus fragt ihn jetzt nicht nach dieser Aktion. Er sagt, okay, Petrus, komm, vielleicht versuchen wir es nochmal. Was bringst du mit? Was kannst du vielleicht besonders gut? Oder was bist du bereit zu spenden? Was bist du jetzt bereit zu opfern? Das fragt Jesus ihn nicht. Man könnte wenigstens erwarten, dass Jesus ihn beiseite nimmt und sagt, du, Petrus, du weißt schon, was war denn da los eigentlich? Kannst du mir das erklären? Das macht er nicht. Es wäre auch sinnlos. Was soll er nach irgendwelchen Ausreden suchen? Es war offensichtlich. Jesus stellt ihn nur eine einzige Frage und die ist völlig anders und die heißt, hast du mich lieb? alles andere ist egal. Und während auf unserer Erde gilt, je anspruchsvoller, je höher, je erlesener der Kreis ist, in den ich gehören möchte, desto mehr muss ich mitbringen, desto mehr muss ich bieten, so zählt für die Gemeinschaft mit Gott und mit Jesus nur diese eine einzige Frage. Hast du mich lieb? Und da sollte von unserer Seite auch die Frage folgen, ja, warum sollte ich Jesus denn lieb haben? Da will ich dir sagen, wenn du hoffentlich in deinem Leben genau das Gleiche gemerkt hast wie ich, nämlich, dass ich selber nichts mitbringen kann, dass ich es mir mit nichts verdienen kann, Jesus sein Freund zu sein, dass ich es mir mit nichts verdienen kann, in die Gemeinschaft Gottes zu kommen, dass ich nichts habe, mit dem ich mich freikaufen kann von der Sünde, wie wir es in Römer vorne gelesen haben, dann hast du hoffentlich auf den einen geschaut, der mit seiner letzten Kraft gerufen hat, es ist vollbracht. Und was ist vollbracht? In 1. Petrus 2, ab 24 lesen wir es. Er, der unsere Sünden an seinem Leib ans Kreuz getragen hat, sodass wir jetzt den Sünden gestorben sind und für das leben können, was für Gott richtig ist. Was du und ich, was wir bringen konnten, es war nicht genug. Es hat nicht gereicht. Und dann kam dieser eine, der gesagt hat, ich bezahl's. Der gesagt hat, ich gebe alles dafür. Und es hat ihn alles gekostet. Es kostet ihn seine Gottheit, seine Herrlichkeit, seine Beliebtheit, seine Freunde, sein Ansehen. Es kostet ihn sein Gott. Er bezahlt mit seinem Leben. Er bezahlt mit allem. Da ist alles, was man bräuchte, um vor Gott bestehen zu können, um zu sagen, ich habe es verdient, in deine Gegenwart zu kommen. All das hat Jesus bezahlt, indem er alles gegeben hat. Am Kreuz ist der Beweis, der lauter schreit als jeder Zweifel. Und er uns zeigt, so sehr hat er dich geliebt. Der Mann am Kreuz, der für dich bezahlt, damit du vor Gott stehen kannst. Und wenn du das verstanden hast, dann musst du ihn doch lieben, oder? Und so, nachdem wir gesehen haben, Jesus hat alles bezahlt, stellt sich am Ende nicht mehr die Frage, was bringst du mit, was kannst du bieten, sondern stellt sich nur diese eine Frage von Jesus und die stellt er dir heute schon, hast du mich lieb? Denn du hast nichts anderes, was du mitbringen kannst. Und deshalb wollen wir ganz praktisch darauf schauen, liebe ich Jesus überhaupt? Und vielleicht hat sich manch einer hier schon für Jesus entschieden, ist vielleicht auch schon getauft oder auch nicht und fragt sich trotzdem, liebe ich Jesus? Oder hat mit der Angst zu kämpfen und denkt, ich weiß nicht, ob ich Jesus wirklich lieb habe. Wisst ihr, ich hatte mal einen Nachbarn, der hatte eine Frau und Kinder und der ist jeden Morgen fleißig zur Arbeit gegangen. Dort hat er Geld verdient und hat ein schönes Haus abgezahlt. Er hat sich um den Garten gekümmert und den Hof neu gepflastert und dann einem Tag war er weg. Sie haben sich scheiden lassen. Da war halt keine Liebe mehr. Und nach außen hin hätte man sagen können, muss doch alles passen, oder? Guck mal, wie viel der macht, auch für seine Frau. Aber da war in seinem Herz keine Liebe und es hat keinen Wert. Und sie gingen auseinander. Und so kannst du einen strikten Bibelleseplan einhalten oder, ich weiß nicht, eine halbe Stunde beten am Tag, vielleicht auch einen Dienst in der Gemeinde machen, aber darum geht's nicht. Sondern wie sieht's in deinem Herzen aus? Das sagt uns Psalm 51, 18 und 19, ganz direkt, er sagt, denn an Schlachtopfern hast du kein Wohlgefallen, sonst wollte ich sie dir geben und Brandopfer gefallen dir nicht. Man müsste doch denken, wieso denn nicht? Das haben sich doch nicht die Menschen ausgedacht, das ist doch Gottes Anweisung, Schlachtopfer und Brandopfer zu geben. Wieso gefällt ihm das jetzt nicht? Er wollte es doch selber haben. Aber er sagt, die Opfer, die Gott gefallen, sind ein zerbrochener Geist, ein zerbrochenes und zerschlagenes Herz, wirst du nicht verachten. Er sagt, klar wollte Gott die Schlachtopfer und die Brandopfer, aber er wollte dein Herz dahinter haben. Der Psalm sagt uns, wie können wir es prüfen? Er sagt, ein zerbrochenes und ein zerschlagenes Herz, das wirst du nicht verachten. Und das kannst du nur bekommen, wenn du erkennst, wer Gott ist und wer du bist. Und das kannst du nur erkennen, indem du merkst, ich war verloren und daraus hat mich Jesus seine Hand gezogen. Dann muss dein Herz voll Liebe sein, wenn du das erkannt hast. Und wie kommen wir zu so einer Erkenntnis? Sicher nicht, indem wir uns eine Netflix-Serie nach der anderen reindrücken. Sicher nicht, indem wir jede freie Minute aufs Handy starren und indem sich unsere Gedanken bloß um unsere Hobbys oder Probleme drehen. So komme ich nicht zur Erkenntnis. So erkenne ich weder, wer Gott ist, noch wer ich bin. Dazu muss ich Gott was ganz Besonderes geben und was Wertvolles geben, und zwar meine Zeit und meine Aufmerksamkeit. Wann hast du zuletzt nicht nur die Bibel gelesen und abgehakt, stille Zeit ist erledigt, sondern mal darüber nachgedacht? Ich habe einfach hingesetzt und mal nachgedacht. Das können wir heutzutage kaum und mir selber fällt es auch oft schwer. Aber dann sage ich dir, dann lies halt kein Kapitel, sondern dann lies ein halbes und dann denk nach. Dann nimm nicht gleich dein Handy in die Hand, sondern denk nach. Und so einfach das auch klingt, so schwer ist es oft in der Praxis. Lese die Bibel, denke nach und bete. Nur das führt zu einem Herz, wo wirklich verändert wird. Und als den letzten Punkt, Michi hat es schon etwas angesprochen, Liebe hat Folgen. Weil Jesus sagt Petrus, weide meine Schafe, er gibt ihm einen Auftrag und er sagt ihm, folge mir nach. Er sagt, du sollst mir selber nachfolgen, geh du mir nach und kümmere dich auch noch um die anderen, die auch noch mitkommen. Michi hat das Beispiel ja schon gebracht, so habe ich es auch in meinem Thema, dass er sagt, stell dir vor, brauchst du nicht vorstellen, es ist sogar so, ich bin verheiratet und ich sage meiner Frau, ich liebe dich, sage ich hier auch. Und jetzt stell dir eben vor, wie Michi es beschrieben hat, ich hänge den ganzen Tag auf Arbeit rum, danach chill ich mit meinen Freunden und wenn ich abends heimkomme und meine Frau was mit mir machen will, dann sagt, tut mir leid, ich will jetzt am PC irgendwas gucken oder noch in den Verein gehen oder so. Und das mache ich die ganze Zeit. Wenn ich sehe, dass sie Hilfe im Haushalt braucht, dann gehe ich Fahrrad fahren, was soll's. Wer würde mir glauben, dass ich meine Frau liebe? Schwachsinn, oder? Meine Taten würden mich als ein Lügner entlarven. Ich wäre ein Lügner. Und die Bibel sagt es uns in Bezug auf den Glauben, dass sie sagt, ein Glaube ohne Taten ist kein Glaube, er ist tot. Und so ist auch eine Liebe keine echte Liebe, wenn sie keine Auswirkung hat. Und so bleiben wir eigentlich beim vorherigen Punkt bei der Frage, liebe ich Jesus überhaupt? Denn an den Auswirkungen in meinem Leben muss ich es sehen. Sonst entlarvt mich mein Leben als Lügner. Wir sehen es irgendwie bei unseren menschlichen Beziehungen ganz klar, dass wir sagen, ja, also Liebe, die keine Taten hat, die keine Folgen hat, das ist gelogen, das ist nicht echt. Aber im geistlichen Leben nimmt man es oft irgendwie locker, ein bisschen wischiwaschi. Ich liebe ihn ja, passt schon. Und so will ich dir ein paar Fragen stellen, die ganz praktisch sind und die du nicht für deinen Nachbarn beantworten musst, sondern für dich selber. Und da soll es nicht um die Tat an sich gehen, sondern um dein Herz dahinter. Was tust du, wenn du den ganzen Tag allein daheim bist? Wir hatten noch niemals so viel Zeit wie in dieser Corona-Lockdown-Phase. Wie viele Stunden ist jeder von uns jetzt daheim? Wie viele Abende verbringst du daheim? Was machst du? Das ist eine ganz praktische Frage. Wie gehst du mit anderen um? Hat mich ja auch gefragt. Nicht nur mit denen, die du magst, sondern gerade die, mit die du nicht magst. Wo warst du in all den Sonntagen im Lockdown? Ich muss sagen, manchmal ist der Jugendblock ziemlich leer. Ich muss sagen, es ist einfach geworden, in dieser Zeit daheim zu bleiben und sagen, ja, ist halt bequem. Man kann sich's ja auch vom Sofa aus anschauen. Oder auch nicht. Manchmal kommt man dann halt nicht so dazu. Dann muss ich dir sagen, wenn du Jesus liebst, dann ist es unmöglich, seine Gemeinde nicht zu lieben. Dann ist es ein Teil von ihm. Es ist seine Braut. Hast du ein Verlangen, am Sonntag hierher zu kommen? Ist es dir ein Herzensanliegen? Ist es dir wichtig? Was machst du in den Sonntagen im Lockdown? Wo warst du in der Gebetswoche? 7 Tage haben wir als Gemeinde gebetet und der Jugendblock war leer. Als ich es gesehen habe, muss ich ehrlich sagen, hätte ich heulen können. Nicht, weil es mir wichtig ist, dass, keine Ahnung, die Leute sehen, dass die Jugend da ist oder so, sondern weil ich mich frage, wo ist dein Herz? Wo ist das Herz meiner Jugend? Liebst du Jesus oder nicht? War es dir wichtig, in die Gemeinde zu kommen oder nicht? War es dir wichtig, in die Gemeinschaft mit Jesus zu kommen, hier gemeinsam mit deinen Geschwistern oder nicht? Nicht, um dich zu beweisen, nicht, um zu sehen, um zu sagen, ja, Hauptsache jetzt der Jugendleiter hat mich gesehen. Darum geht's nicht. Aber es bewegt mich, zu fragen, wo ist euer Herz? Welchen Dienst tust du im Reich Gottes? Und es geht nicht darum, sich was vor Gott zu verdienen. Das wäre der falsche Ansatz in unserem Denken. Es ist so, wie wenn ich nach Hause komme und sehe, die Küche ist total unordentlich und ich mir denke, jetzt räume ich mal die Küche auf, damit meine Frau mich lieb hat. Jeder wird sehen, das ist doch Schwachsinn. Ich komme nach Hause und sehe, dass die Küche unordentlich ist und ich denke mir, oh, das war heute wahrscheinlich ein anstrengender Tag. Und weil ich meine Frau liebe, will ich sie aufräumen, natürlich. Ich will es tun. Es geht nicht darum, sich was vor Gott zu verdienen, aber Liebe hat Folgen. Und so sehen wir es auch im Text. Nachdem Petrus auf die Frage von Jesus geantwortet hat, dass er sagt, ja, Herr, ich liebe dich. Dann sagt Jesus, weide meine Schafe. Er gibt ihm einen Auftrag. Er sagt, hier, ich habe einen Auftrag für dich. Und ich denke mir, Petrus wird sich davor gefragt haben, kann Jesus mich überhaupt noch gebrauchen? Oder dass man sich denken würde, na gut, Petrus kann, wir sind gnädig, Petrus kann dazugehören, aber er sollte vielleicht dann doch lieber in der letzten Reihe sitzen und ruhig sein, oder? Und Jesus sagt, nein. Ich bringe dir Wertschätzung entgegen, du bist wertvoll, du bist mir wichtig. Ich will dich nicht nur irgendwo dabei haben, sondern weide meine Schafe, ich habe einen Auftrag für dich. Sowas ist doch wunderbar, oder? Und dass Jesus sagt, wer mich liebt, für jeden habe ich einen Auftrag. Es wäre schlimm, wenn er sagen würde, du darfst zu mir gehören, aber tut mir leid, dich kann ich nicht gebrauchen. Du darfst einfach so dabei sein. Sowas wäre schlimm. Aber er sagt, ich habe für jeden einen Auftrag. Die Frage ist, erfüllst du ihn? Und ich denke mir, als Jesus das zu Petrus gesagt hat, weide meine Schafe, was muss das für Petrus für ein Fest gewesen sein? Überleg mal. Mein Herr vergibt mir nicht nur, sondern er setzt mich wieder ein. Er vertraut mir, er wertschätzt mich. Ich glaube, das war für Petrus ein riesiges Fest innerlich zu sehen. Er vergibt mir wirklich ganz alles. Ich bin wieder da, wo ich war. Ich bin einer seiner Jünger, seiner Nachfolger, seiner Apostel. Stellt euch vor, glaubt ihr, Jesus sagt ihm, weide meine Schafe und Petrus denkt sich, oh nee, oder? Also, ich liebe ihn doch. Muss ich jetzt auch noch was tun oder was? Schwachsinn. Aber wie oft sind wir so? Wie oft sind wir so, dass wir denken, ja, ich bin ja bekehrt oder reicht doch. Muss ich jetzt auch noch was machen oder wie? Dass wir denken, ja, ich weiß nicht, ob Jesus mich gebrauchen kann. Dass wir denken, bei mir ist gerade voll stressig oder ich kann irgendwie nicht so richtig was sagen. Wie falsch und verdreht ist unser Herz, dass wir sowas denken. Jesus fragt nicht, was du kannst oder was du hast oder keine Ahnung, nach deinen tollen Talenten. Jesus stellt nur diese eine Frage, liebst du mich? Und dann sagt er, ich will dich gebrauchen. Die Frage ist, was machst du damit? Wo sind deine Taten? Und so will ich unsere Themenreihe über das Johannesevangelium und auch mein Thema jetzt abschließen mit der Essenz des ganzen Textes. Und will dir sagen, eines Tages wird jeder von uns, wirst du und werd ich, vor dem heiligen Gott stehen. Und jede Tat und jeder noch so dreckige Gedanke von dir und von mir wird offen daliegen und wir werden erkennen, ich habe nichts, was ich Gott bringen kann. gar nichts. Aber wo ich die Ewigkeit verbringen werde, entscheidet die Antwort auf die eine Frage, die Jesus dir heute schon stellt, und die lautet: Liebst du mich?